Hebräer Kapitel 5 und 6 vom 8. September 1957 in Jeffersonville. Aus dem Buch der Hebräer, dann kommen wir ins 7. Kapitel, in die Melchisedek-Priesterschaft und dann von der Melchisedek-Priesterschaft in diese großen Tage der Versöhnung, dem Trennen und Teilen des Opfertieres, dann in das große Glaubenskapitel, das 11. Kapitel und dann das 12. Kapitel, jede Last ablegen und dann das 13. Kapitel, das ewige Heim, nicht von Menschenhänden gebaut, sondern Gott allein hat dieses große Heim gemacht. Wie wunderbar! Ich bin froh, dass ich da hinten unsere Schwester sehe, die eben den Gottesdienst betreten hat. Ich sehe sie und ihren Mann. Gestern waren wir auf unserem Weg dort an einem Ort. Ich dachte, dort würde ich jeden Spalt und jede Ecke kennen, weil ich in Indiana Forstaufseher war und mehrere Jahre lang auf Streife war. Ich kannte jede Stelle, aber gestern hätte ich mich beinahe verirrt, denn sie hatten eine neue Straße gebaut, dort oben auf dem Hügel. Und die Dame hatte Krebs in den Lungen und der Herr hat sie eindeutig geheilt. Oh, wie das alles kam. Wir saßen dort, Bruder Robertson, er ist vermutlich heute hier, ich habe seine Frau gesehen, Bruder Wood, der hier ist. Wir waren dort oben in einem alten Lastwagen, Bruder Robertson, ich und Bruder Wood. Wir stiegen auf den Lastwagen, fuhren auf den Berg hinauf und dort zeigte der Herr definitiv den Krebs und wir standen da und haben beobachtet, wie es die Frau verließ. Wir standen da, beobachteten mit unseren eigenen Augen, wie es die Frau verließ. Und sie rief dann Bruder Woods Frau an. Sie erzählte mir, dass sie ein so richtig schwarzes Zeug ausgespuckt hatte. Hier ist sie heute Morgen und sitzt da hinten in der Gemeinde, sie und ihr lieber Mann.
Having a wonderful time in the Lord. And up there, top of the hill, and there the Lord showed the cancer definitely. And then we stood there and watched it leave the woman with our own eyes. We stood and watched it leave the woman. And she called back to Brother Woods's wife and was telling me she's spitting up that real black stuff, and here she is this morning sitting back in the church, her and her beloved husband having a wonderful time.
Und sie haben eine wunderbare Zeit im Herrn. Ist er nicht wunderbar? Ich wusste nicht, also normalerweise geschehen hier sehr selten Visionen für die Menschen, die hier in der Nähe wohnen. Dies ist mein Zuhause, ich meine in der Gemeinde. Wie viele waren da, die den Mann im Rollstuhl sahen, blind, verkrüppelt, mit Gleichgewichtsstörungen? Der Gleichgewichtsnerv war kaputt und die von der Mayo hatten ihn aufgegeben. Ein katholischer Arztfreund von mir hatte ihn heraufgeschickt. Bevor ich zum Gottesdienst kam, gab der Herr mir eine Vision von dem Mann. Ihr wisst das alle. Und dort wurde der Mann geheilt durch das »So spricht der Herr«. Dann stand er auf, ging hinaus, nahm seinen Rollstuhl und er konnte sehen wie du und ich. Und er ging aus dem Gebäude hinaus, schob seinen Rollstuhl ganz normal und der Gleichgewichtsnerv, wisst ihr, ihr könnt euch einfach nicht aufrecht halten, ihr könnt das nicht. Und so war es jahrelang mit ihm gewesen. Gestern, als ich dorthin kam, die Dame hatte einen Traum gehabt, wo sie mich genau um 2 Uhr hereinkommen sah. Und ihr das mit dem Krebs sagte und dann das, so spricht der Herr, dass sie geheilt sei. Sie wachte auf und es war ganz genau 2 Uhr. Und der Geist des Herrn kam herab und dieser Traum, den sie dort hatte, der Herr gab die Auslegung und sie wurde direkt dort auf der Stelle geheilt. Genau dort, wo wir zuschauten. Wie wunderbar. Wie war doch ihr Name? Was ist dein Name, Schwester? Walten. Schwester Walton, die dort hinten sitzt. Möchtest du bitte aufstehen, Schwester Walton? Wie fühlst du dich? Amen. Das ist gut, fein und großartig. Er ist so gut, dass er uns in dieser Weise segnet. So erwarten wir das Außergewöhnliche und Überströmende von Gottes großem Maß. Ein Arzt hatte ihr das verheimlicht. Er sagte, dass sie nur auf einer Seite atmen könne. Es war ein Krebs, welcher darüber gewachsen war und ihr auf jener Seite der Lunge die Atmung abgeschnitten hatte.
A doctor had kept this back from her. He told her that she was only breathing out of one side. What was a cancer had grown across and cut the breathing off of that side of the lung, you see. You can't see cancer through x-ray.
Man kann den Krebs nicht durch Röntgenstrahlen sehen, weil der Krebs eine Zelle selber ist und es Leben ist. Du schaust einfach hindurch mit dem Röntgenstrahl durch den Krebs. Man sieht ihn nicht. Aber der Herr hat wirklich, wir standen da und beobachteten es mit unseren eigenen Augen. Wir beobachteten mit unseren eigenen Augen, wie es sich bewegte und haben gesehen, wie es weggegangen ist. Darum sind wir so dankbar. Betet nun für diese Woche für uns, während wir weg sind. Bruder Neville wird wahrscheinlich an dem Gottesdienst am Mittwochabend da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Versäumt es jetzt nicht in dieser großen Serie vom Buch der Offenbarung. Nun, ich weiß, dass viel Gebet dargebracht worden ist und wir möchten, dass Gott Gebet hört. Und heute Morgen wollen wir nun ein kleines Gebet darbringen, bevor wir das Buch lesen. Nun, jedermann, der dazu fähig ist, kann das Buch in dieser Weise lesen oder kann es in dieser Weise aufschlagen, aber Gott allein kann uns das Verständnis öffnen, denn er ist der Einzige, der es tun kann. So lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. Im Namen deines geliebten Sohnes, dem Herrn Jesus, kommen wir jetzt demütig zu dir, um uns dir als deine Knechte zu ergeben, dass du zu uns sprechen möchtest. Beschneide die Lippen, die reden, und die Ohren, die hören, damit das Wort, das durch den Geist, durch Gott gesprochen werden möge und durch den Geist in den Menschen gehört wird. Gewähre es, Vater, möge er das Wort Gottes nehmen und es uns genau so darbringen, wie wir es benötigen, denn wir bitten es in seinem Namen und zu seiner Ehre. Amen. Nun, heute Morgen lesen wir, wir studieren, wir predigen nicht, wir studieren einfach das Hebräerbuch. Wer erfreut sich daran? Oh, wir haben eine herrliche Zeit. Und jetzt studieren wir Schriftstelle um Schriftstelle. Die ganze Bibel ist miteinander verbunden. Nicht ein Wort ist außerhalb von seinem Platz, wenn es durch den Heiligen Geist zusammengestellt wird. Nun, die Menschen haben gesagt, die Bibel widerspricht sich selbst. Das möchte ich sehen. Ich habe 25 Jahre gefragt und bis jetzt hat es mir noch keiner gezeigt. Die Bibel widerspricht sich nicht. Wenn es so ist, dann wäre es nicht die Bibel. Der große, unbegrenzte Jehova kann sich nicht selbst widersprechen. Darum gibt es keinen Widerspruch in der Bibel. Das sind nur die Missverständnisse der Leute. Nun, als ein kleiner Hintergrund, bis wir zurückgehen. Der Hebräerbrief wurde von Paulus an die Hebräer geschrieben. Er schrieb einen an die Epheser, das war das Volk in Ephesus, die christliche Gemeinde dort, einen an die Römer zu Rom und einen an die Galater und einen an die Hebräer. Und nun haben wir gesehen, dass Paulus von Anfang an ein Bibellehrer war. Das haben wir gesehen. Er saß unter dem größten Lehrer, einem der größten seiner Tage, unter Gamaliel. Er war gut bewandert im Alten Testament, er kannte es gut, aber er wurde ein Verfolger des Weges, welcher der Weg von Christus war, weil er unter Lehren im Alten Testament geschult worden war. Aber die Lehrer sind gewöhnlich fleischlich. Ich hoffe, ich sage nichts Verkehrtes. Aber normalerweise, wenn ein Mann nur die Unterweisung und die Art und Weise der Schulen hat, dann ist es normalerweise menschengemacht. Seht, es ist nicht inspiriert, weil es zur Lehre einer Schule wurde. Und heute haben wir es genauso, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingstler. Alle diese Schulen haben ihre Theorie und sie binden einfach die Schriftstellen da hinein. So war es auch im Alten Testament. Aber Paulus, der gut geschult war und die Schriftstellen wörtlich kannte, aber seht ihr, die Schrift, ganz egal wie gut du sie kennst, wenn der Geist sie nicht belebt, dann tötet der Buchstabe. Der Geist gibt Leben. Seht, es muss lebendig gemacht werden, lebendig gemacht durch den Geist. Wenn der Geist das Wort nicht zum Leben bringt und es dir zu einer Realität macht, dann ist es nur ein verstandesmäßiger Buchstabe. Darum haben wir heute so viele, die sich als Christen bekennen und sich als Christen ausgeben, weil wir diese verstandesmäßige Auffassung von Christus haben. Dann kommen sie darauf, dass man etwas fühlen muss, nun, und man muss das tun, jenes. Oh, nach einer Weile werden wir in all das hineingehen. Einer musste jauchzen, bei den Methodisten war das so. Die Pfingstler mussten in Zungen sprechen, bevor sie es hatten. Oh, so viele. Und dann die Schüttler, bei ihnen musste man sich schütteln. Und dann sind sie auf und ab gegangen, die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen. Seht, die Schüttler. Dann kam der Heilige Geist auf sie und schüttelte sie und dann hatten sie es, aber das ist alles nur Fantasterei. Nichts davon ist die Wahrheit. Gott lebt in seinem Wort. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Durch Glaube bist du gerettet, durch Gnade, nicht durch irgendetwas, ob du dich schüttelst oder in Zungen sprichst oder was immer stattfindet, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Jesus sagte, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich sandte, der hat ewiges Leben.
Not by anything, whether you shake or speak with tongues or whatever takes place, that has nothing to do into it at all. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. He that heareth my
words. Wer mein Wort hört und glaubt, dem es lebendig gemacht wurde, der hat ewiges Leben. Das ist es. Es kommt nicht auf die kleinen Dinge an, die ihr tut. Ich bin nicht gegen das Schütteln oder das Zungenreden oder gegen Jauchzen. Das ist in Ordnung, das ist gut. Aber das sind nur Eigenschaften. Seht ihr? Ich könnte dir einen Apfel vom Baum geben und du hättest immer noch keinen Baum. Seht? Das sind Eigenschaften. Lügen, stehlen, trinken, rauchen, Glücksspielen, Ehebruch treiben. Das ist keine Sünde. Das sind Eigenschaften des Unglaubens. Seht, du tust das, weil du ein Sünder bist. Seht, aber zuerst bist du ein Sünder. Und das bringt dich dann dazu, das zu tun, weil du nicht glauben kannst. Und wenn du glaubst, dann tust du diese Dinge nicht. Dann hast du Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut und Geduld. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Darum haben wir kleine Dinge, diese kleinen Gefühle, weil Menschen abgekommen sind von dem alten, ausgehauenen Pfad des Wortes. Es geht um das Wort, Glaube kommt durch das Hören. Und als Paulus, Gott erwählte Paulus, Menschen erwählten Matthias. Sie warfen das los, aber das hat nie etwas zustande gebracht. Das zeigt, welche Vollmacht die Gemeinde hat, um eine Wahl zu treffen, um ihre Diakone zu erwählen und ihre Prediger an verschiedene Orte zu senden. Das ist oft fleischlich. Ein Mann soll dahin gehen, wo Gott ihn führt. Das liebe ich. Wenn die Menschen in einer Konferenz nun sagen, nun, hier ist eine nette Gemeinde, dieser Bruder hat eine nette Gemeinde gemacht und sie haben einen kleinen Liebling, den sie zu dieser Gemeinde hinüberschicken. Sie erkennen nicht, dass sie sich selbst töten. Seht? Als erstes, wenn dieser Mann dahin geht, kann er den Platz von jenem Mann gar nicht einnehmen. Und dann schwächen sie nur die Gemeinde, um einem Liebling einen Gefallen zu erweisen. So war es immer. Aber ich glaube an die höchste Autorität der lokalen Versammlung. Ja, jede Gemeinde soll auf sich selbst gestellt sein und ihre Pastoren erwählen, ihre Diakone, was immer es ist. Und so hat der Mann darin keinen Bischof über sich. Wenn der Heilige Geist etwas zu der Gemeinde sagen will, dann brauchen sie niemanden zu fragen, ob sie dies oder jenes tun sollen. Es geht um den Einzelnen, der in Verbindung ist mit dem Heiligen Geist. Zeigt mir in der Bibel, was in der Bibel größer ist als ein lokaler Ältester für eine lokale Gemeinde. Das stimmt. Jawohl, die Unabhängigkeit der lokalen Gemeinde. Jede Gemeinde in sich selbst. Nun, Bruderschaft ist wunderbar. Alle Gemeinden sollten zusammen so eine Bruderschaft haben. Aber jede lokale Gemeinde ist unabhängig. Seht, Paulus, der ein großer Meisterlehrer war, gut ausgebildet. Eines Tages, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Menschen ins Gefängnis zu bringen, die auf diesem neuen Weg waren. Nun, er war aufrichtig. Gott richtet dich nicht durch deine Aufrichtigkeit. Ich habe keine aufrichtigeren Leute gesehen als die Heiden. Viele von ihnen töten sogar ihre eigenen Kinder und Dinge, um sie als Opfer für einen Götzen zu geben. Es geht nicht um die Aufrichtigkeit. Ein Mensch kann so aufrichtig Carbolsäure nehmen und denken, er hätte etwas anderes genommen. Aufrichtigkeit rettet dich nicht. Da gibt es einen Weg, der den Menschen richtig scheint, aber das Ende des Weges ist der Tod. Paulus war aufrichtig, als er in seiner eigenen Autorität beglaubigte, Stephanus zu steinigen. Jahre später, ich liebe seine Entschuldigung. Paulus sagte, ich bin nicht würdig, ein Jünger genannt zu werden oder ein Apostel, weil ich die Gemeinde sogar bis zum Tod verfolgt habe. Voller Aufrichtigkeit. Und auf seinem Weg hinab hatte er ein großes Erlebnis, Der Heilige Geist kam in einer großen Feuersäule heraus und es ließ ihn erblinden. Nun, wir haben das durchgenommen. Jene Feuersäule war Christus. Er ist dieselbe Feuersäule, welche die Kinder Israel durch die Wüste führte. Christus war Gott und Gott war Christus. Gott wurde Fleisch gemacht und wohnte im Leib des Herrn Jesus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er zeigte, was er war. In der Bibel hier vorher, in den vorangegangenen Versen, haben wir das gesehen. Er machte sich niedriger als die Engel. Er nahm die Gestalt an, nicht von Engeln, sondern er nahm Fleischesgestalt an. Die Engel waren nicht gefallen, sie brauchten keine Erlösung. Das Fleisch war gefallen. Menschliche Wesen und sie brauchten Erlösung. Darum nach den alten Gesetzen, damit ein Mensch Erlöser sein konnte, musste er zuerst ein Verwandter sein. Das große Buch von Ruth zeigt es, das wir vor einiger Zeit hier durchnahmen, wie Gott, der Geist war, mit uns verwandt wurde, dadurch, dass er einer von uns wurde, damit er uns erlösen und uns ewiges Leben geben konnte. Er musste wie wir werden, damit wir durch Gnade wie er werden konnten. Und wir sehen dann, dass die Feuersäule die Kinder Israels führte. Und als sie hier auf der Erde Fleisch wurde, hörten wir ihn eines Tages sprechen und er beanspruchte, dass er die Feuersäule war. Denn sie sagten, willst du sagen, dass du größer bist als unser Vater Abraham? Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Wer war der Ich Bin? Die Feuersäule im brennenden Busch. Eine andauernde Erinnerung durch jene Generation hindurch, nicht nur jene Generation, sondern auch diese Generation. Dieselbe Feuersäule. Wir sind heute Morgen dankbar, dass wir sogar ein Foto davon haben, dass er sich nicht verändert hat. Er ist der Unsterbliche, der Ewige, der Gesegnete Eine. Er tut jetzt dieselben Dinge, die er damals tat. Und wie glücklich macht das uns. Aber bevor Paulus diese Erfahrung annehmen wollte, er wusste, dass der Engel des Herrn die Feuersäule war, welches Christus war, der nun? Nun, er war der Engel des Bundes und das war Christus. Moses dachte dort, oder er erwählte lieber die Leiden mit dem Volk von Christus und von Christus geführt zu werden, als all die Schätze von Ägypten. Er folgte Christus, der in der Gestalt einer Feuersäule war. Und dann sagte Christus, als er hier auf der Erde war, ich komme von Gott und ich gehe zurück zu Gott. Nach seinem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung setzte sich der verherrlichte Körper zur rechten Hand der Majestät, um Fürbitte einzulegen, und Paulus sah ihn dann wieder als die Feuersäule. Ein Licht, das ihm fast die Augen kostete, es schlug ihn mit Blindheit. Petrus sah ihn als ein Licht in den Kerker kommen, und dann öffnete er die Türen vor ihm, während er hinausging. Und wir sehen, dass er das Alpha und das Omega war, der Erste und der Letzte. Und hier ist er heute unter uns und tut genau dieselben Dinge, die er damals tat. Und er zeigt sich wieder für uns und er zeigt es der wissenschaftlichen Welt. Oh, in dieser großen Stunde der Dunkelheit und dem Chaos über der Erde sollten wir die glücklichsten Menschen der ganzen Erde sein. Uns freuen zu wissen, immer wenn Menschen geschult worden sind und alle Arten von Lehren und Dingen haben, und doch zeigt uns der wirkliche, lebendige Gott durch sein Wort und seinen sichtbaren Beweis, dass er hier mit uns ist. Wirken und sich bewegend, lebend, handeln, genauso wie er es immer tat. Was für ein bevorrechtigtes Volk sind wir, dass wir das haben. Die Bibel sagte uns dann weiter im zweiten Kapitel, dass wir diese Dinge festhalten sollten, denn wie wollen wir entfliehen, wenn wir solch ein großes Heil vernachlässigen? Nun gehen wir weiter, um zu sehen, bevor Paulus jene Erfahrung akzeptieren wollte, jetzt nageln wir das richtig fest. Ganz egal, was du für eine Erfahrung gehabt hast, Gemeinde, ich bitte euch um etwas. Ganz egal, wie gut es aussieht und wie wirklich es scheint, es muss zuerst durch die Bibel geprüft werden. Es geht immer um das Wort. Verlasst das nie zugunsten irgendeiner Art von Erfahrung. Und bevor Paulus es annehmen wollte, ging er hinab nach Arabien und blieb dort 3 Jahre und prüfte sein Erlebnis mit dem Wort. Und als er zurückkam, war er sicher, nichts konnte ihn mehr umwerfen, denn er stand auf dem Wort, unbeweglich. Und hier wendet er sich nun an die Hebräer, um ihnen diese großen Dinge aus dem Alten Testament zu zeigen, von denen gesprochen wurde, um zu zeigen, dass sie in Jesus Christus sichtbar gemacht wurden. Welch eine Herrlichkeit! Nun, letzten Sonntag und am Mittwoch berührte Bruder Neville hier in diesem 5. Kapitel einige ganz große Stellen, denn es ist ein wunderbares Kapitel. Und wir haben ihn gehört, als er letzten Sonntag das 4. Kapitel über den Sabbat behandelte, das Halten des Sabbates. Seid ihr sicher heute Morgen, dass ihr wisst, was das Halten des Sabbates ist? Wenn dem so ist, dann sagt Amen. Der Sabbat ist eine Ruhe, in die wir hineingehen, nicht durch Tage, nicht durch das Gesetz, sondern durch das Hineingehen in Christus, der unser Sabbat ist. Er ist unser Sabbat. Wir haben es im Alten Testament durchgenommen, zeigten, dass die Zeit kommen würde, wenn das Wort kommt, wo heißt Zeile um Zeile, Vorschrift auf Vorschrift. Und er hat bewiesen, dass wir am Tag von Pfingsten in seine Ruhe eingingen, denn dieses sollte den Müden Ruhe geben. Wir haben herausgefunden, dass Gott einen Tag bestimmte bei David, den siebten Tag. Gott ruhte am siebten Tag. Er gab ihn den Kindern Israel in der Wüste und wiederum bestimmte er einen Tag. Welcher Tag war es nun? Ein bestimmter Tag der Woche? An dem Tag, wo du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Das ist der Tag, wo er eingeht, um dir einen ewigen Frieden zu geben. Einen ewigen Sabbat. Darum gehst du nicht am Sonntag zur Gemeinde, um religiös zu werden. Wenn du vom Geist Gottes geboren bist, dann gehst du für immer in die Ruhe ein. Kein Sabbat halten mehr, du bist dann andauernd im Sabbat für immer und in Ewigkeit. Deine weltlichen Werke haben aufgehört, sagt die Bibel, und du bist hineingegangen in diesen gesegneten Frieden. Diese ersten fünf Kapitel platzieren Jesus stellungsmäßig als hohen Priester. Gott hat in verschiedenen Zeiten und auf mancherlei Weise zu ihren Vätern durch den Propheten gesprochen, aber in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn, durch Jesus. Das erste Kapitel, der erste Vers. Dann gehen wir weiter bis zum Ende des fünften Kapitels und sehen ihn dort als Melchisedek repräsentiert, der keinen Anfang der Tage oder Ende des Lebens hatte, sondern andauernd ein Priester ist für immer. Denk darüber nach. Wer war dieser große Mann? Nach zwei weiteren Kapiteln sehen wir ihn. Das ganze Leben von ihm werden wir studieren. Dieser große Mann, der Abraham begegnete, der nie irgendeinen Papa, nie irgendeine Mama hatte. Er hatte noch nie eine Zeit, wo er sein Leben begann, und er wird nie eine Zeit haben, wo er sein Leben beenden wird. Er begegnete Abraham, als er von der Schlacht der Könige kam. Seht, diese große Person, wer immer er war, er lebt immer noch und hat kein Ende des Lebens. Es war Christus, dem er begegnete. Wir werden in ein tiefes Studium da hineingehen. Jetzt möchten wir hier im fünften Kapitel beginnen. Nur für einen Hintergrund, bevor wir das sechste Kapitel nehmen, denn es ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Passt gut auf. Wir werden mit dem siebten Vers in diesem Kapitel beginnen. Nun, lasst uns beim sechsten Vers beginnen. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Hier ist es jetzt, wozu ich kommen möchte. Dieser neunte Vers, hört! Ich nehme an, Bruder Neville erwähnte es am Mittwoch, ich war nicht hier, hört. Indem er vollkommen gemacht wurde, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Allen denen, die ihm gehorchten. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, über dieses haben wir viel zu sagen.
Unto all them that obey him, called of God a high priest at the order of Melchizedek, of whom we have many things to say.
We'll leave it there. Das lassen wir nun, weil wir in einigen Abenden Melchisedek durchnehmen werden. Nun beginnen wir mit unserem gewöhnlichen Studium. Ich wünsche, ich könnte den Rest davon einfach für einen Augenblick lesen, den 11. Vers. Über dieses haben wir viel zu sagen und was mit Worten schwer darzulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürftet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist noch ein Kindlein. Oh, ich hoffe, jener Heilige Geist hat das gleich tief in euch hineingelegt. Jeder, der noch Milch braucht, ist ungeschickt im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist noch ein Baby, ein Kindlein. Oh, ich hoffe, jener Heilige Geist hat das gleich tief in euch hineingelegt. Jeder, der noch Milch braucht, ist ungeschickt im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist noch ein Baby, ein Kindlein. Gib einem Baby starke Speise und du tötest es. Aus diesem Grunde sagen so viele Leute, ach, das glaube ich nicht, und dann gehen sie einfach weg. Es sind noch Babys. Sie können es einfach nicht verstehen, sie können diese Wahrheit nicht erfassen. Es tötet sie. Große, mächtige Dinge sollte die Gemeinde heutzutage wissen, aber du kannst sie nicht lehren. Sie stolpern darüber. Sie wissen damit nichts anzufangen. Paulus, der zu dieser hebräischen Gruppe spricht, obwohl es Gelehrte sind, zu denen er jetzt spricht, gut ausgebildete Gelehrte, sehr gelehrt. Wir sehen das in einigen Augenblicken. Aber für tiefe geistliche Geheimnisse ist die Gemeinde immer noch blind. Er sagt, wo ihr andere lehren solltet, seid ihr immer noch Kindlein. Oh, ich weiß, viele werden aufstehen, hinausgehen und sagen, oh, ich brauche nicht mehr zur Gemeinde zu gehen. Preis Gott, der Heilige Geist ist gekommen. Er ist mein Lehrer. Wenn ihr diese Idee habt, dann seid ihr einfach verkehrt. Warum setzte dann der Heilige Geist Lehrer in die Gemeinde, wenn er der Lehrer sein sollte? Versteht ihr? Da gibt es zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Der Heilige Geist hat in die Gemeinde Lehrer gesetzt, damit er durch diese Lehrer lehren kann. Und wenn es nicht gemäß dem Wort ist, wenn Gott es nicht bestätigt, dann ist es nicht die richtige Art von Belehrung. Es muss mit der ganzen Bibel übereinstimmen und heute genauso lebendig sein wie damals. Dann wird die wirkliche Sache manifestiert, sichtbar gemacht. Passt nun auf. Denn feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermöge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten als auch des Bösen. Sie wissen, was richtig ist und was verkehrt ist durch Unterscheidung. Passt nun auf, wir beginnen jetzt mit unserer Lektion. Aufgrund dieses großen Fundamentes, lasst uns nun beim ersten Vers beginnen. Darum verlassen wir die Anfangsgründe von Christus. Was sagt er hier? Die ganzen ersten 5 Kapitel haben mit Christus zu tun, um zu zeigen, wer er ist. Nun verlassen wir diese Anfangsgründe der Lehre von Christus. Was haben wir gesehen, was er war? Wir haben gesehen, dass er der große Jehova, Gott im Fleisch, sichtbar gemacht war. Wir haben gesehen, dass er nicht ein Prophet ist, sondern die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er war der fleischgewordene Jehova und der Leib von Jesus war nur der Tempel. Gott wohnt im Menschen. Gott ist durch einen Menschen mit dem Menschen versöhnt worden, durch die jungfräuliche Geburt seines eigenen Sohnes. Jehova, der Geist, wohnte in ihm. Nun, wer erinnert sich an die Belehrung über die Gottheit? wie wir zurückgingen und Gott als den großen Regenbogen sahen, mit all den verschiedenen Geistern, wie es war. Und dann kam der Logos aus Gott heraus, der die Theophanie wurde. Und diese war dann in der Gestalt eines Menschen. Moses sah sie in der Felsspalte vorübergehen. Dann wurde diese Theophanie vollständig menschliches Fleisch. Christus. Und dann haben wir gesehen, dass wir durch seine Gnade ewiges Leben haben. Nun, das Wort für immer bedeutet eine Zeitspanne, einen Zeitraum. Es hieß in der Bibel für immer und für immer eine Verbindung, aber für immer bedeutet immer eine Zeit. Aber ewig bedeutet für immer. Und alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende. Alle Dinge, die keinen Anfang haben, haben auch kein Ende. Und so, Gott hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Und darum hatte Melchisedek, der große Priester, der wie ein Mensch war, wie ein Mann, keinen Anfang und hat auch kein Ende. Und wenn wir durch diese Theophanie, wir wurden im Bilde Gottes geschaffen, bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde. Als diese Theophanie Fleisch gemacht wurde und unter uns wohnte, da empfingen wir durch seinen Tod seinen Geist und wir haben kein Ende, sondern ewiges Leben. Ewiges Leben. Nicht Engel, sondern als Männer und Frauen. Oh, wenn ich das nur so deutlich machen könnte, dass meine Zuhörer es erfassen. Du wirst nie ein Engel sein. Gott hat Engel geschaffen, aber Gott hat auch Menschen gemacht. Und was Gott tut, das kommt von Gott, was genauso ewig ist wie Gott. Und der Mensch war genauso ewig wie sein Schöpfer, weil er von der Ewigkeit an gemacht wurde. Aber Sünde hat ein Ende und Leiden hat ein Ende. Darum kann es keine ewige Hölle geben. Es gibt eine Hölle mit Feuer und Schwefel, das wissen wir, aber es gibt keine ewige Hölle. Es gibt nur eine Art ewiges Leben und das gehört Gott.
There's a hell of fire and brimstone, we know that. But there's no eternal hell. There's only one type of eternal life. And that belongs to God.
Und wenn du für immer leiden müsstest, dann müsstest du ewiges Leben haben. Die Hölle hat ein Ende. Es mag Millionen von Jahren dauern, aber es wird letzten Endes zu Ende gehen. Die Bibel sagt nirgendwo, dass sie ewig leiden. Die Bibel sagt für immer und immer. Jonah dachte auch, dass er für immer im Bauch des Walfisches sei. Für immer hat eine Entfernung, eine Zeitbegrenzung, aber ewig ist unendlich. Es hat keinen Anfang oder und kein Ende. Es ist wie ein Ring, ein Kreis und wie mit unserer Zeit, sie bewegt sich weiter. Wir drehen uns nur um die großen Absichten Gottes. Gottes Absicht war, Menschen in seinem Bilde zu schaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und er machte den Menschen oder ihn zu einem greifbaren Wesen. Und die Sünde brachte uns so weit in die Verdorbenheit, aber das stoppt das Programm Gottes nicht. Und du Sünderfreund heute, wenn du nicht vom Geist Gottes wiedergeboren bist, dann hast du irgendwo ein Ende. Und dein Ende ist Chaos im Verderben und Leiden und Elend. Aber ihr, die ihr an den Namen Jesus geglaubt habt und denselben als euren persönlichen Erlöser angenommen habt, ist es so ewig, wie Gott ewig ist. Ihr habt kein Ende. Ich gebe ihnen ewiges Zoe, Gottes eigenes Leben. Und sie werden niemals zugrunde gehen und nicht einmal ins Gericht kommen, sondern sie sind vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Das ist, was er war, und dazu ist er gekommen. Nun, Jesus kam bei seinem Kommen in seiner Priesterschaft nicht einfach aus Mitleid. Viele Menschen lehren das so, dass er kam, indem er sagte, nun, vielleicht, wenn ich leide, dann werde ich ein bemitleidenswerter Anblick sein und bestimmt werden die Menschen dadurch zu mir kommen. Das ist ein Irrtum. Da gibt es keine Schriftstelle dazu. Denn jede Person, die jemals gerettet werden wird, Gott kannte sie, bevor die Welt überhaupt erschaffen wurde. So sagt es die Bibel. Denn jeder Mann, der jemals gerettet werden wird, kannte Gott bevor Grundlegung der Welt. So sagt es die Bibel. Gott will nicht, dass irgendjemand umkommt. Er möchte, dass sie alle zur Buße kommen. Aber weil er Gott ist, wusste er durch Vorherwissen, wer es war. Schaut im Römer im 8. Kapitel. Paulus sagt es, indem er dieses über die Auserwählten Gottes sagt, dass Esau und Jakob, bevor der eine oder das andere Kind schon geboren wurde oder irgendetwas, dass Gott sagte, dass er sie kannte und er hasste Esau und er liebte Jakob. Bevor der eine oder andere überhaupt eine Gelegenheit hatte, dankbar zu sein. Denn er ist Gott, er ist unendlich. Und wenn er unendlich ist, dann kannte er jeden Floh, jede Fliege, jede Mücke, alles, was jemand auf der Erde sein würde. Das wusste er. Er ist der Unendliche, der Ewige, der Unsterbliche, der gesegnete, gepriesene Gott, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Da gibt es nichts, was er nicht weiß, und aus diesem Grunde kann er sagen, was am Ende sein wird. Er kannte das Ende von Anfang an. Was prophetisch ist, ist nur sein Wissen. Er ist der Oberanwalt, Staatsanwalt, er ist der Richter und er spricht zum Rechtsanwalt einfach etwas von seiner Weisheit. Und das ist es, was Prophezeiung ist, die es voraussagen kann, weil er weiß, was stattfinden wird. Da haben wir jetzt den Gott, dem wir dienen. Nicht ein Gott der Geschichte, nicht wie die Buddhas und die Mohammedaner und so weiter, sondern ein Gott, der allgegenwärtig ist, gerade jetzt. Nicht ein Gott der Geschichte, nicht so ein Buddha wie die Mohammedaner und so weiter, sondern ein Gott, der allgegenwärtig ist, gerade jetzt, hier, heute Morgen, in diesem Tabernakel, gerade jetzt, der große Jehova, ich bin, der sich selbst in Demut formte, um die Gestalt von sündigem Fleisch anzunehmen. Hier ist er. Das ist der, der dich erlöst hat. Da gibt es keinen anderen nirgendwo und zu keiner Zeit, der das tun kann. Gott hatte nicht drei Leute da oben, sandte den einen davon, seinen Sohn, zu ihnen. Es war Gott selber, der in die Gestalt eines Sohnes kam. Ein Sohn hat einen Anfang und dieser Sohn hatte auch einen Anfang. Da einige von euch lieben katholischen Leuten sagen, ich habe euer Buch Tatsachen unseres Glaubens gelesen, wo es heißt, die ewige Sohnschaft Gottes. Wie wollt ihr so ein Wort erklären? Wie wollt ihr da einen Sinn machen. Wie kann das ewig sein? Das ist nicht die Bibel, das ist euer Buch. Ewige Sohnschaft, so ein Wort ist nicht einmal richtig. Denn alles, was ein Sohn ist, hat einen Anfang und ewig hat keinen Anfang. Und darum gibt es keine ewige Sohnschaft. Christus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er hatte einen Anfang. Da gibt es keine ewige Sohnschaft. Es ist die ewige Gottheit, nicht Sohnschaft.
So if there is an eternal sonship, Christ became flesh and dwelt among us. He had a beginning. Do I know eternal sonship is the eternal Godhead?
Es ist ewige Gottheit, nicht Sohnschaft. Nun, er kam, um uns zu erlösen, und er hat uns erlöst. Nun, Paulus kommt nun dahin, und ich bin sicher, dass ihr das während der vergangenen Lektionen verstanden habt. Irgendwann, so der Herr will, wollen wir wieder darüber sprechen. Nun, Vers für Vers. Darum wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns zur Vollkommenheit gehen lassen, englisch übersetzt. Zur vollen Reife, Elberfelder. Lasst uns zur Vollkommenheit gehen. Das lässt euch stolpern. Was sollen wir nun tun? Lasst uns weitergehen zur Vollkommenheit und nicht wiederum einen Grund legen. Seht, beachtet das. Lasst uns nun dieses Wort Vollkommenheit nehmen. Wisst ihr, dass es nur eine Möglichkeit gibt, in der Gegenwart Gottes zu stehen? Und das heißt vollkommen sein. Gott kann keine unheiligen Dinge dulden. Und ihr Gesetzlichen, wie könnt ihr euch je selbst vollkommen machen, wenn ihr gar nichts habt, um euch damit vollkommen zu machen? Ihr seid in Sünden geboren, eure Empfängnis war in Sünde, der Wunsch, dass du hier warst, war Sünde, geboren in Sünde, gestaltet in Ungerechtigkeit, zur Welt gekommen und Lügen sprechend. Wie willst du dastehen? Wohin mit dir, Sünder, der da sagt, ich habe aufgehört zu rauchen und ich werde in den Himmel kommen? Wo stehst du, lauwarmer, abgefallener oder rückständiger Christ, sogenannter Christ, der mit einem langen Gesicht herumläuft und sagt, nun, ich gehöre ja zur Gemeinde. Du, Sünder, jawohl. So ist es. Es sei denn, dass du vom Geiste Gottes geboren bist, bist du verloren. Das ist wahr. Wie willst du zum Himmel gehen? Du sagst, ich habe nie in meinem Leben gelogen. Oh, der kleine Liebling, er war einfach von Anfang an ein Engel. Das ist eine Lüge. Mich kümmert nicht, wie gut du bist ein Sünder. Da gibt es nicht eine Sache, kein Priester, kein Bischof, kein Kardinal, kein Papst, noch irgendetwas, was dich retten kann, denn jeder sitzt im gleichen Boot wie du. Wir kommen in ein paar Minuten dazu. Genau in demselben Zustand. Der Papst von Rom wurde in Sünde geboren, in Ungerechtigkeit gebildet, kam zur Welt und sprach Lügen, geboren durch das geschlechtliche Verlangen eines Mannes und einer Frau. Woher willst du daraus Gerechtigkeit nehmen? Nun, sein Papa und seine Mama wurden in derselben Weise geboren und davor wurden sie in derselben Weise geboren und deren Großmama und Großpapa und weiter zurück. Von Anfang an war es Sünde. Wer kann also sagen, dass dieser heilig ist und jenes heilig? Es gibt nur eine einzige heilige Sache und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der vollkommen gemacht wurde. Und die Forderung lautet, vollkommen zu sein. Wie werden wir das schaffen? Versucht es nicht selbst zu tun. Ich würde es hassen zu versuchen, auf dieser Grundlage auf eigene Verdienste in den Himmel zu kommen. Und wenn ich vor 5 Minuten geboren und gerade jetzt wieder aus der Welt hinausginge, dann wäre ich trotzdem verloren. Wenn ich nie einen schlechten Gedanken in meinem Leben hätte, wenn ich nie ein schlechtes Wort gesprochen hätte, wenn ich nie etwas Böses angeschaut hätte, noch an etwas Böses gedacht hätte oder so etwas, dann wäre ich genauso stinkend schwarz wie die schmutzigen Wände der Hölle. Ich bin ein Sünder. Ich könnte ins Leben kommen, in einem Raum eingeschlossen bleiben, so wie manche dieser Karmelitenschwestern oder so, und die Welt nie sehen und da drin mein ganzes Leben lang bleiben und beten, Gutes tun, als Multimillionär geboren sein und alles, was ich habe, den Armen geben. Ich bin immer noch ein Sünder und würde zur Hölle gehen. Jawohl. Ich könnte der lutherischen Gemeinde beitreten, wenn ich noch in der Wiege bin, oder den Baptisten, den Pfingstler oder Presbyterianer, und treu zu dieser Gemeinde sein, bis ich 100 Jahre alt bin und mein Leben wäre vorüber und kein Mensch könnte mit einem Finger auf mich zeigen. Man würde sagen, er hat noch nie, nicht einmal einen schlechten Gedanken gehabt, und dennoch würde ich zur Hölle fahren, genauso sicher, wie ich hier stehe. Ich bin ein Sünder. So ist es. Ich habe nichts, da gibt es keinen Weg, dass ich irgendeinen Preis finden könnte, der bezahlt werden kann. Gott hat den Tod verlangt. Und wenn ich mein eigenes Leben gebe, wie kann ich dann Buße tun? Denn die Schulden müssen zuerst bezahlt werden. Und Gott war der Einzige, der sein Leben niederlegen und es wieder aufnehmen konnte. Und so konnte er zur Sünde werden und sein Leben niederlegen und es wieder aufnehmen und es Gerechtigkeit nennen, und die Schuld ist bezahlt. So ist es. Lasst uns nun zu Matthäus gehen, dem 8. Kapitel, glaube ich, oder das 7. oder 8. Kapitel. Wir sehen, was Jesus da sagt. Gut. Es ist im 5. Kapitel von Matthäus. Jesus predigt da die Seligpreisungen, der 47. Vers. Und wenn ihr eure Brüder allein grüßt, was tut ihr dann Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Passt auf. Aber ihr sollt vollkommen sein. Passt auf. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Das war das Gebot von Jesus. Seid darum, sie sagen, niemand kann vollkommen sein, weil die Bibel sagt, da ist keiner vollkommen. Und da liegt dein Widerspruch. Ist es nun so? Gut. Du kannst nicht in dir selber vollkommen sein. Wenn du in das vertraust, was du getan hast, bist du verloren. Darum sollt ihr vollkommen sein, und zwar genauso vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nun, im 6. Kapitel vom Hebräerbrief. Darum wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und zur Vollkommenheit weitergehen. Nun, Branham Tabernacle, ihr. Oh, ich weiß, wir haben Heilungen, das ist wunderbar. Wir haben Visionen, das ist fein. Und ihr habt geistliche Träume, und manchmal sind es keine geistlichen Träume, und manchmal versuchen wir den Armen zu helfen, wir tun, was wir können. Oh, das ist alles gut, aber das ist nicht das, worüber wir jetzt reden. Wir gehen in eine andere Phase. Wir verlassen die Lehre. Oh, wir haben die Lehre von Christus. Wir glauben, dass er der Sohn Gottes war, der jungfräulich geboren wurde. Wir glauben, dass mit all diesen Dingen, das ist einfach wunderbar, aber dieses verlassen wir nun. Lasst uns nun zur Vollkommenheit gehen. Oh, ich wünschte, ich hätte nun die Stimme eines Erzengels, um das an einen Ort zu bringen, wo ihr es sehen könntet. Und so sagt er, wir verlassen nun die Lehre von Christus. All die Theologen und die ganze Theorie, die wir kennen, alles über die Gottheit von Christus, so wie er Gott Fleisch gemacht war und all diese anderen Dinge. Paulus fährt nun in einigen Augenblicken fort, alles hier zu erklären. Lasst es einfach lesen, nur etwas, ein wenig. Und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, das glauben wir. Und die Lehre der Taufe, dass ihr getauft werden müsst, das glauben wir. Und dem Händeauflegen, wir glauben doch an das Händeauflegen, nicht wahr? Seht ihr? Und die Totenauferstehung, das glauben wir. Passt nun auf. Hier seht ihr, dass für das Gericht ewig gebraucht wird. Das ist für immer. Wenn von Gott Gericht ausgesprochen wird, dann ist es für immer. Dann kann es keine Versöhnung mehr sein, nachdem das Gericht gemacht wurde. Jetzt könnt ihr verstehen, warum Gott, wie wir sagen, seine eigene Medizin nehmen musste. Wenn er Menschen für die Sünde verurteilte, für ihre Sündigen, dann war die einzige Art und Weise, wie er sie versöhnen konnte, selbst den Platz des Menschen einzunehmen. Das ist die einzige Weise, wie er versöhnt werden kann oder wie er uns versöhnen konnte, unseren Platz einzunehmen, um ein Sünder zu werden. Gott, Jehova, wurde ein Sünder und er gab sein Leben. Und du könntest dein Leben als ein Sünder geben und für die Sache sterben. Paulus sagte, wenn ich auch meinen Leib verbrennen ließe als ein Opfer, so bin ich immer noch nichts, denn das funktioniert nicht. Seht, und wenn du stirbst, dann bist du tot. Du stirbst als ein Sünder und dann bist du verloren. Aber Gott kam im Fleisch herab, verurteilte die Sünde im Fleisch, indem er sündiges Fleisch wurde, denn er war der ewige Gott, und dann erweckte er seinen eigenen Leib. Und so ist er, der uns rechtfertigt. Nun, all diese Dinge, lasst uns zur Vollkommenheit gehen, sagte Paulus. Passt nun auf. Und vom ewigen Gericht, und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Nun fortfahren, weitergehen zur Vollkommenheit. Jesus sagte, ihr sollt nun vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und nun sind wir alle verurteilt, jeder von uns, ganz egal, was immer wir tun, wir sind verurteilt. Wir sind verurteilt geboren. Dein Mama, dein Papa wurden verurteilt geboren. All deine Vorfahren wurden in Sünde geboren, in Ungerechtigkeit gebildet. Wie wollt ihr es denn jemals bekommen? Wie werdet ihr vollkommen? Wenn ihr nie etwas getan habt, nie gestohlen, nie gelogen, nie irgendetwas in eurem Leben getan habt, dann seid ihr dennoch verurteilt. Ihr wart verurteilt, bevor ihr euren ersten Atemzug tatet. Da wurdet ihr schon verurteilt. So ist es. Und du wurdest von Gott gerichtet vor deinem ersten Atemzug. Denn du wurdest gerichtet durch das geschlechtliche Verlangen deines Vaters und deiner Mutter, die dich in diesem Akt auf die Erde brachten, und Gott verurteilte es am Anfang. Und du bist von Anfang an verurteilt. Damals war der Schlangensame noch nicht geoffenbart zu der Zeit dieser Predigt. Und jede andere Person auf der Erde wurde mit dir verurteilt. Woher wollt ihr nun Vollkommenheit bekommen? Gebt Acht. Lasst uns einen Augenblick zum Hebräer ins 10. Kapitel gehen. Hört gut zu. Ich möchte zuerst etwas aus dem 9. Kapitel lesen, vom 11. Vers. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt hineingegangen. Durch sein eigenes Zelt, sein Fleisch. Habt ihr bemerkt, dass die alte Stiftshütte einen Vorhang hatte, der die Bundeslade verdeckte, wo Gott lebte? Wer weiß das? Gewiss. Nun, diese alte menschengemachte Stiftshütte hier mit den Vorhängen aus gefärbten Ziegenhäuten und so weiter, sie wurden zu einem Zelt gemacht, um die Gegenwart Gottes zu verbergen. Wie viele wissen, dass ein Mensch nur einmal im Jahr hineingehen durfte? Gut, das war Aaron, der einmal im Jahr hineinging und er musste gesalbt sein. Oh, diese Bedingung. Er musste Feuer in seiner Hand haben und wenn er ohne das ging, starb er, sobald er den Vorhang zurückzog. Er wäre tot umgefallen.
He dropped dead.
Er wäre tot umgefallen. Er musste da hineingehen, diese Leuchter anzünden, den Gnadenstuhl besprengen, wo das Blut dann den Tod der Stellvertretung verkündete. So musste Jesus Christus kommen, um es zu erfüllen. Und dann aber kam Gott in einer anderen Art von Zelt und diese Stiftshütte, wer war das? Jesus. Gott war auf der Innenseite von Jesus. Und er war verborgen. Aber er versöhnte die Welt mit sich selbst durch sein Erscheinen. Christus offenbarte Gott. Er sagte, nicht ich tue die Werke, der Vater, der in mir ist, tut die Werke. Ich tue nichts von mir aus, sondern was der Vater mir zeigt. Der Vater in mir zeigt mir diese Visionen und dann gehe ich und tue genau das, was der Vater mir zu tun gebietet. Habt ihr das erfasst? Gott war im Innern eines menschlichen Körpers. Nicht hinter Ziegenfellen, die gefärbt waren, sondern er war lebendig und bewegte sich. Gott hatte Hände, Gott hatte Füße, Gott hatte eine Zunge, Gott hatte Augen. Und er war Christus. Und dort war er. Und er ging weg und der Geist kam hinein, damit er durch seinen Tod die Gemeinde vollkommen machen konnte und sich die Gemeinde unterwerfen konnte. Und dadurch ist er von demselben Geist, der in Christus war, ist in der Gemeinde und tut dieselben Dinge, die Christus tat. Eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde mit euch, ja in euch sein, bis ans Ende der Welt. Hört nun zu. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Er wurde nicht mit Händen gemacht. Wie wurde er geboren? Durch jungfräuliche Geburt. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Mit seinem eigenen Blut. Ihr wisst, dass das Blut vom männlichen Geschlecht kommt. Und dann sagt jemand, oh, Jesus war ein Jude. Er war kein Jude. Oh, wir sind durch jüdisches Blut gerettet. Nein, das sind wir nicht. Wenn wir durch jüdisches Blut gerettet wären, dann wären wir immer noch verloren. Jesus war weder Jude noch Heide, er war Gott. Gott, der Vater, der Geist, der Unsichtbare. Noch nie hat ein Mensch Gott gesehen, aber der einzige Zeuge vom Vater hat ihn uns kundgetan. Er manifestierte, was Gott war. Nun, seine Gemeinde ist dazu bestimmt, Gott zu manifestieren, zu zeigen, was Gott ist. Versteht ihr, was tun wir? Oh, wir organisieren uns, ich habe nichts mit denen zu tun, sie sind Methodisten, sie sind Presbyterianer, ich möchte nichts mit denen zu tun haben, ich bin Baptist, ich bin Pfingstler. Du bist verloren mit dieser Art von Beweggründen. Jawohl. Wer kann sich rühmen? Wer kann irgendetwas sagen? Schau die Schande, die die Presbyterianer verursacht haben. Schau die Schande der Baptisten, schau die Schande an den Katholiken. Schaut euch die Schande der Pfingstler, der Nazarener und der Heiligkeitspilger. Schaut euch die anderen an. Aber ich fordere euch auf, mit einer Hand auf sein Angesicht zu zeigen. Amen. Zeigt mit einem Finger darauf. Wenn Gott, der Allmächtige, sagt, dies ist mein geliebter Sohn, in dem es mir gefällt zu wohnen, hört auf ihn, das ist er, das ist der Vollkommene. Lasst uns nun etwas weiterlesen. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung gefunden. Habt ihr das verstanden? Ewige Erlösung. Nicht um heute erlöst zu sein und dann nächste Woche, wenn die Erweckung beginnt, wieder erlöst zu werden und oh, dann fallen wir ab und werden wieder erlöst. Du bist ein für alle Mal erlöst. Für immer.
Eternal redemption for us. Not to be redeemed today, the next week when the revival starts, be redeemed again, and then we backslide and be redeemed again. You're redeemed once forever.
Ihr seid erlöst einmal für immer. So ist es. Kein Erlösen, Erlösen und Erlösen mehr. Ewige Erlösung. Wer mein Wort hört und dann den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern er ist, das ist Vergangenheit, vom Tod ins Leben hindurchgedrungen, weil er geschüttelt wurde, weil er in einer bestimmten Weise getauft wurde, weil er Blut in seiner Hand hat. Nein, weil er an den einzig gezeugten Sohn Gottes glaubt. So haben wir ewige Erlösung. Hört nun zu. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Vom Tod ins Leben hinübergegangen. Was kümmerst du dich, was die Welt denkt? Was kümmerst du dich, was dein Nachbar denkt? Unser Bewusstsein ist gestorben, wir sind erneuert worden, wiedergeboren durch den Geist Gottes, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Da habt ihr es. Nun gehen wir zum 10. Kapitel, gerade auf der anderen Seite. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter und nicht der Dinge Ebenbild selbst ist, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Darum, habt ihr gesehen, vollkommen? Es geht um das Vollkommen. Darum wollen wir das Wort von den Anfangsgründen des Christus lassen und fortfahren zum Vollkommenen. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das Gesetz hat einen Schatten von zukünftigen Dingen. Die ganzen Verordnungen und die Taufen und all die anderen Dinge, die sie hatten, konnten den Anbeter nicht vollkommen machen. Und doch verlangt Gott Vollkommenheit. Ihr tretet der Nazarenergemeinde bei, das macht euch nicht vollkommen. Der Baptistengemeinde beizutreten oder den Pfingstlern, was immer es ist, das wird euch niemals vollkommen machen. Ein guter, treuer Mensch zu sein, wird euch niemals vollkommen machen. Ihr könnt euch nicht etwas, nicht eine Sache verdienen. Es gibt nichts für euch zu verdienen, ihr seid verloren. Ihr sagt, nun, ich habe das Gesetz gehalten, ich halte den Sabbat, ich halte dieses, ich halte die ganzen Verordnungen Gottes, ich tue dieses. Paulus sagt, lasst uns jetzt all diese Dinge beiseite legen. Das ist in Ordnung, aber wir werden dieses tun, wir werden die Leute taufen, wir werden ihnen die Hände auflegen zu ihrer Heilung und so weiter. Wir könnten es Vers um Vers durchnehmen, jedes von diesen Dingen, die Taufe, wir glauben sie. Es gibt eine Hoffnung, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Wir glauben, dass es eine Taufe gibt. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Absolut. Wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstand. Wir glauben das. Das Auflegen der Hände für die Kranken. Das ist, wo es heißt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund. Das glauben wir. Aber was ist das? Paulus sagte, das sind alles tote Werke. Es ist etwas, das du tust. Jetzt lasst uns weitergehen zur Vollkommenheit. Oh, du meine Güte. Wir kommen in die Stiftshütte hinein, nicht in das Fundament, in die Stiftshütte selbst. Das ist das Fundament, das Gesetz und die Gerechtigkeit und eine Gemeinde wählen und das getauft werden und das Hände auflegen. Das sind alles Anordnungen der Gemeinde, aber nun lasst uns zur Vollkommenheit gehen. Und es gibt nur einen, der vollkommen ist, und das ist Jesus. Wie kommen wir in ihn hinein? Durch die Methodisten? Nein. Die Pfingstler? Nein. Die Baptisten? Nein. Durch irgendeine Gemeinde? Nein. Die römisch-katholische Kirche? Nein. Wie kommen wir da hinein? Römer 8,1. So gibt es nun keine Verurteilung für die oder Verdammnis, die in Christus Jesus sind. Die nicht nach den Dingen der Welt wandeln, sondern nach den Dingen des Geistes. Die, welche dem, was die Welt zu sagen hat, keine Aufmerksamkeit schenken. Sogar wenn du krank bist und der Arzt sagt, du wirst sterben, dann schenkst du dem keine Aufmerksamkeit. Das macht dir keine Sorgen. Wenn sie sagen, du musst ein Katholik werden, bevor du gerettet bist, oder ein Presbyterianer, oder du musst dieses tun, dann schenkst du dem keine Aufmerksamkeit. Darum ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, die nicht nach dem Fleische wandeln, den Dingen, welche sie sehen. Alles, was du mit deinen Augen siehst, das ist irdisch. Aber es sind die Dinge, die du in deinem Geist durch das Wort siehst. Das Wort ist Gottes Spiegel, welches widerspiegelt, was er ist und was du bist.
Halleluja!
Es sagt dir, das ist das einzige Buch in der Welt, das dir sagt, wo du herkommst, wer du bist und wohin du gehst. Zeigt mir irgendeine Seite aus irgendeiner Literatur, von der ganzen Wissenschaft oder etwas, von jedem guten Buch, das geschrieben wurde. Keines von ihnen kann euch dieses sagen. Dieses ist Gottes Spiegel. Der zeigt, was er ist und was du bist. Dazwischen gibt es dann eine Blutlinie, die zeigt, was du sein kannst, wenn du die Wahl treffen willst. Da habt ihr es. Durch einen Geist. Jetzt, 1. Korinther Kapitel 12. Wie kommen wir in diesen Leib hinein? Durch Hände schütteln? Nein, mein Herr. Indem man eine Gemeinde wählt? Nein, mein Herr. Indem man rückwärts oder vorwärts getauft wird? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Im Namen von Jesus Christus? Im Namen der Rose Sarum, der Lilie vom Tale oder dem Morgenstern? Alles, was du möchtest. Das hat damit nichts zu tun. Es ist nur die Antwort an ein gutes Gewissen oder gibt dir ein gutes Gewissen vor Gott. Und doch streiten wir und regen uns auf und argumentieren und trennen uns und verursachen Uneinigkeiten, so ist es. Aber all das sind tote Werke. Wir gehen zur Vollkommenheit. Jenes sind Dinge, die ich getan habe. Ein Prediger taufte dich, ob er dich mit dem Gesicht vorwärts oder rückwärts taufte, oder drei, viermal oder einmal, oder wie sie es gemacht haben, das hat damit nichts zu tun. Du bist sowieso nur in die Gemeinschaft von dieser Gemeinde hineingetauft worden, zum Beweis für jene Gemeinde, dass du an den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von Christus glaubst. Hände auflegen, um die Kranken zu heilen, das ist wunderbar, aber es ist alles natürlich. Und dieser Leib wird genauso sicher, wie du lebst, wieder sterben. Er wird wieder sterben. Jetzt lasst uns all diese Dinge beiseite legen und weitergehen zur Vollkommenheit. Wie kommen wir zur Vollkommenheit? Wie kommen wir zur Vollkommenheit? Das möchten wir wissen. Christus wurde vollkommen gemacht. Gott legte die Ungerechtigkeit von uns allen auf ihn. Er wurde verwundet für unsere Übertretung, zerschlagen wegen unserer Ungerechtigkeit. Und zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Leib, zu dem wir kommen wollen. Das ist der Leib. Warum? Wenn du in diesem Leibe bist, dann wirst du niemals das Gericht sehen. Du wirst niemals den Tod schmecken. Du bist frei von allem Tod, dem Gericht, der Sünde und allem anderen, wenn du in diesem Leibe bist. Wie kommt man da hinein, Prediger? Indem man sich diesem Tabernakel anschließt? Du bist trotzdem verloren. Du kannst dich diesem sowieso nicht anschließen. Wir haben kein Mitgliedsbuch. Wie kommen wir da hinein? Indem man sich irgendeiner Gemeinde anschließt? Nein, mein Herr. Wie kommt man denn hinein? Du wirst hineingeboren. 1. Korinther 12, denn in einem Geiste sind wir alle in einen Leib getauft worden. Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist sind wir in diesen Leib hineingetauft worden und sind frei von Sünde. Gott sieht dich nicht mehr. Er sieht nur Christus. Und wenn du in diesem Leib bist, kann Gott diesen Leib nicht richten. Er hat ihn schon gerichtet. Er nahm unser Gericht auf sich und hat uns eingeladen. Und durch Glauben, durch Gnade wandeln wir, nehmen unsere Vergebung an. Der Heilige Geist bringt uns hinein in diese Gemeinschaft mit ihm. Wir wandeln nicht mehr nach den Dingen der Welt, sondern wir wandeln im Geist. Lebendig gemacht, das Wort kam zu uns, er starb an meiner Stelle und ich bin lebendig gemacht. Hier bin ich, der ich einst tot war in Sünde und Übertretung, lebendig gemacht worden. Mein ganzes Verlangen ist, ihm zu dienen.
Here I am, who was once dead in sin and trespass, been made alive. All my desires is to serve him.
Mein ganzes Verlangen ist, ihm zu dienen. Meine ganze Liebe gehört ihm. Mein ganzer Wandel soll in seinem Namen sein. Wo ich auch hingehe, was ich auch tue, ich verherrliche ihn. Ob ich jage, ob ich angle, ob ich Ball spiele, was immer ich tue, es muss Christus in mir sein, mit solch einem Leben, dass die Menschen ein Verlangen bekommen und sich danach sehnen, so zu sein. Nicht übereinander klatschen, einander verleumden und über die Gemeinde streiten. Habt ihr das erfasst? Durch einen Geist sind wir in diesen Leib hineingetauft. Und wenn ich das Blut sehe, gehe ich an euch vorüber. Hört, wir wollen etwas weiterlesen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Zweiter Vers im 10. Kapitel.
Let's read just a little further here, please. What could never make the come around to perfect? For, second verse of the 10th chapter.
Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, wenn das die Person vollkommen machen könnte. Und Gott verlangt Vollkommenheit, wenn das Halten des Gesetzes und das Befolgen aller Gebote dich vollkommen machen würde, dann ist es nicht nötig, etwas anderes zu haben, denn du bist dann schon vollkommen gemacht. Denn wenn du vollkommen bist, dann bist du ewig. Denn Gott ist der Einzige, der ewig ist, und Gott ist der einzig Vollkommene. Und die einzige Möglichkeit, wie du ewig sein kannst, ist ein Teil Gottes zu werden. Wenn einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr. Was? Wenn der Anbeter einmal gereinigt ist, kein Sündenbewusstsein mehr. Wenn ihr die Übersetzung davon aufschreiben wollt, es bedeutet Verlangen. Wenn der Anbeter einmal gereinigt ist, hat er kein Verlangen mehr nach Sünde. Wenn der Anbeter einmal gereinigt wurde, nun, du gehst hinauf und sagst, oh, Halleluja, ich bin gestern Abend gerettet worden, aber ich preise Gott, nun, sie, durch sie bin ich zurückgefallen, Halleluja, eines Tages werde ich wieder gerettet werden. Du armer, untrainierter Unwissender, so ist es nicht. So ist es nicht. Der Anbeter, wenn er einmal gereinigt ist, hat er kein Verlangen mehr nach Sünde. So sagt es die Bibel. Hört, wir werden gleich weiterlesen. Aber in jenen Opfer ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Nun wollen wir auf den 8. Vers eingehen, zu dem ich kommen möchte, um Zeit zu sparen. Indem er vorher sagte, Schlachtopfer, Speisopfer, Brandopfer und Opfer für die Sünde, hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, der 9. Vers, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Und so nimmt er das erste Weg, das Gesetz, das erste, damit er das zweite aufrichten kann. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit, dabei zu bleiben. Solange wie du ein Presbyterianer bist, oder ein Pfingst, oder ein Baptist, oder ein Methodist, kann er niemals etwas mit dir anfangen. Er muss das alles zuerst wegnehmen, damit er das zweite aufrichten kann. Solange du sagst, nun, ich bin Methodist, ich habe nichts gegen die Methodisten, oder Baptisten, oder Pfingstler, doch Bruder, das hat nichts zu bedeuten. Du musst weitergehen zur Vollkommenheit und das bedeutet in Christus hinein. Gebt Acht. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christi. Hä? Lasst uns etwas noch weiterlesen und lasst das einsinken, während wir lesen, ein für allemal. Ein für allemal. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Aber dieser Mann, seid ihr bereit? Habt ihr eure Weste nun offen, dass das nicht an euch vorbeigeht, sondern direkt ins Herz hinein? Er, welcher Mann? Nicht der Papst von Rom, nicht der Bischof der Methodisten Kirche oder von irgendeiner anderen Gemeinde. Er aber, Christus, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat er sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Passt auf, nun kommt es. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden oder die vollkommen gemacht werden, bis zur nächsten Erweckung. Was wird hier gesagt? Er hat sie auf immer da vollkommen gemacht, jene, die geheiligt werden. Habt ihr das begriffen? Lasst uns zur Vollkommenheit gehen. Nun, ihr Heiligkeitsleute. Oh ja, wir glauben an die Heiligkeit. Halleluja. Wir glauben an Heiligung. Aber ihr nehmt eure eigene Heiligung. Ihr hört auf, dieses und jenes zu tun, weil ihr wisst, dass ihr es nicht tun solltet. Aber es sei denn, dass Christus die Tür geöffnet hat und es in deinem Herzen lebendig gemacht hat und du eine Stätte wirst, wo die Sünde tot ist und das Verlangen danach, alles ist vergangen, dann nimmt er deine eigene Selbstgerechtigkeit hinweg. Er kann sich selbst in dir niederlassen und es ist Christus, der Sohn Gottes in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lasst uns weitergehen zur Vollkommenheit. Wie können wir vollkommen sein? Durch den Tod von Christus, nicht indem man sich einer Gemeinde anschließt, nicht durch unsere guten Werke, was wir tun, das ist in Ordnung, nicht weil wir in dieser oder jener Weise getauft wurden, nicht weil wir durch das Händeauflegen geheilt wurden, nicht wegen irgendwelcher anderer Dinge, wie wir glauben an den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung. Paulus sagte, und wenn ich mit Menschen- und Engelszunge spreche, das sind beide die Zungen, die man verstehen kann und die Zungen, die man nicht verstehen kann, welche ausgelegt werden müssen. Und dann bin ich dennoch nichts. Und wenn ich die Gabe der Erkenntnis hätte und die ganze Weisheit Gottes verstünde, um die Bibel zu erklären und sie alles miteinander zu verknüpfen, dann bin ich dennoch nichts. Dann nützt es nicht viel, zur Schule zu gehen, um die Bibel zu lernen, nicht wahr? Und wenn ich Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte, Heilungsfeldzüge bedeuten dann nicht allzu viel, nicht wahr? Dann bin ich nichts. Dann bin ich nichts. Auch wenn ich meinen Leib gebe, dass er als Opfer verbrannt wird. Und sie sagen, oh, dieser Mann ist religiös. Aber er ist nichts, sagt Paulus. Er wird niemals etwas werden, denn wo da Zungen sind, werden sie aufhören. Wo da Weissagen sind, es wird vergehen. Wo all diese anderen Dinge sind, es wird vergehen. Aber wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird das Stückwerk abgetan werden. Seht, das Vollkommene. Was ist vollkommene Liebe? Was ist Liebe? Gott, lasst uns all diese kleinen toten Werke und Verordnungen beiseite legen und weitergehen zur Vollkommenheit.
For where there's tongues, they shall cease. Where's prophecies, it shall fail. Where there's all these other things, will fail. But when that which is perfect is come, that which is in part will be done away with. See? That perfect, what is perfect? Love. What is love? God. Let us lay aside all these little dead works and artists and go on to perfection.
Lasst uns zur Vollkommenheit weitergehen. Habt ihr es gesehen? Wir sind durch Christus vollkommen gemacht. Wie kommen wir da hinein? Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Gut, was geschieht? Du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Nun, hat es dich geschüttelt oder bist du gesprungen? Das brauchst du nicht zu tun, du hast es schon getan. Gott hat dich vom Tod zum Leben gebracht und du bist lebendig. Und dann sind deine Früchte in deinem Leben sichtbar. Eine Menge von euch Methodisten, Nazarener, jauchzen so laut sie nur konnten und dann stellen sie Getreide vom Land eines anderen Mannes. Das stimmt und sie tun alles, was man sich nur vorstellen kann. Eine Menge von euch Pfingsten sprach in Zungen. Es war wie wenn man Erbsen auf eine Kuh ausschüttet und dann gehen sie und laufen mit der Frau eines anderen Mannes weg und haben alle möglichen Dinge getan. Das ist es nicht, Bruder. Versuche nicht, irgendein Gefühl oder irgendetwas zu haben an der Stelle des Heiligen Geistes. Wenn die neue Geburt gekommen ist, dann bist du verändert. Du brauchst nichts zu tun, um es zu beweisen. Dein Leben beweist es. So wie du wandelst, deine Liebe, dein Frieden, Langmut, Sanftmut und Demut, Geduld, das ist es, wie du bist. Und die ganze Welt sieht die Widerspiegelung von Jesus Christus in dir. Nun, in Zungenreden, Jauchzen, das sind Eigenschaften, die dieser Art von Leben folgen. Und du kannst diese Eigenschaften nehmen und sie nachahmen und dieses Leben überhaupt nicht haben. Wir sehen das. Wie viele wissen, dass das wahr ist? Sicher. Ihr seht es überall. Überall. Darum gibt es nichts, wovon du sagen kannst, dass es der Beweis des Heiligen Geistes ist, außer deinem Leben, das du lebst. Und wenn du in Zungen sprechen möchtest, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du das Leben lebst, das dahinter steht. Das stimmt. Und wenn du jauchzen möchtest, schön, das ist gut. Ich jauchze auch. Manchmal werde ich so glücklich, dass ich kaum ein paar Schuhe tragen kann. Ich würde am liebsten aus ihnen herausspringen. Und das ist herrlich. Ich glaube das. Ich habe Visionen gesehen, Kranke wurden geheilt, Tote wurden auferweckt, als sie draußen lagen und die Ärzte weggingen und sagten, sie sind verloren, sie sind tot. Sie lagen ein paar Stunden da und der Heilige Geist kam herab, zeigte eine Vision, geh hin, wecke diesen Mann auf. Ich habe diejenigen gesehen, die taub waren, stumm und blind, verkrüppelte, dass sie wieder gehen konnten. Das geschieht, das sind Eigenschaften. Bruder, vor langer Zeit, bevor die Welt je ein Fundament hatte, schaute Gott durch seine ewige Gnade herab und durch Vorherwissen hat er dich und mich gesehen. Er wusste, in welchem Zeitalter wir leben würden. Er wusste, was wir sein würden. Darum, durch Auswahl erwählte er uns vor Grundlegung der Welt, um ohne Flecken bei ihm zu sein. Und wenn er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, um ohne Flecken in ihm zu sein und wir ganz befleckt geboren wurden und nichts uns reinigen konnten, wie werden wir dann ohne Flecken sein? Er sandte uns seinen einzig gezeugten Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, kein Ende des Lebens haben soll, sondern ewiges Leben, dass er nie vergehen solle, sondern ewiges Leben haben solle. Und wenn wir dann in ihn hineinkommen, durch Glauben und durch Gnade sind wir dann gerettet, durch den Heiligen Geist, der uns ruft. Bevor dein Leib auf dieser Erde war, lagen eure Leiber hier, denn er ist aus Calcium, Potasche, Feuchtigkeit, kosmischem Licht, Petroleum und so weiter, aus 16 Elementen gemacht. Und der Heilige Geist begann über der Erde zu brüten, zu wehen. Und als das geschah, kam als erstes eine kleine Osterblume hervor, wisst ihr? Dann brachte er etwas Gras hervor, dann einige Vögel und nach einer Weile kam ein Mensch hervor. Nun, er machte nie eine Frau aus dem Staub der Erde. Sie ist bereits ein Mensch von Anfang an. Der Mann und die Frau sind eins. Und so nahm er von der Seite Adams eine Rippe, machte eine Frau, eine Gehilfin für ihn und dann kam die Sünde hinein. Und Gott wird nicht besiegt werden, ganz egal was passiert. Er wird niemals besiegt werden. Dann begannen die Frauen, Menschen auf die Erde zu bringen und Gott hat durch ewige Gnade gesehen, wer gerettet werden würde und er rief euch, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater ruft ihn zuerst. Nicht derjenige, der will oder der da läuft, sondern Gott, der Gnade zeigt. Du sagst nun, ich suchte Gott. Ich suchte Gott. Nein, niemals. Gott hat dich gesucht. So war es am Anfang. Es war nicht Adam, der sagt, oh Vater, Vater, ich habe gesündigt, wo bist du? Es war der Vater, der sagt, oh Adam, Adam, wo bist du? Denn so ist die Natur des Menschen. Das ist der Charakterzug der Menschen. Daraus ist er gemacht. Und kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn und alle, die der Vater mir gibt, Halleluja, alle, die kommen, alle denen, die kommen, gebe ich ewiges Leben und werde sie am letzten Tag auferwecken. Welch eine gesegnete Verheißung von einem Gott des Himmels. Welch eine gesegnete Verheißung von einem Gott des Himmels, wozu wir heute Abend kommen, wo er bei sich selber schwur, weil er keinen Größeren gibt. Man gibt einen Eid bei einem, der größer ist, als man selber ist, aber es gibt keinen Größeren. Darum machte Gott einen Eid bei sich selbst. Wir werden da hineingehen, wie er das tat und als er das tat und ein Eid bei sich selber schwur, dass er uns auferwecken würde und uns zu seinem eigenen Erbe machen würde. Oh, wie vollkommen und fest können wir heute Morgen stehen. Ihr könnt zuschauen, wenn der Tod euch direkt ins Angesicht starrt und ihr könnt genauso wie Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Aber dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da habt ihr, warum? Oh, du hast so und so gehandelt. Ich weiß es, ich bin bedeckt durch sein Blut. Halleluja. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft. Ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, was immer ihr seid, wir sind alle in einen Leib getauft und wir haben Gemeinschaft und wir sind Bürger von Gottes Königreich und bekennen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Mein kleines Mädchen kam kürzlich und sagte, Papa, jedes Mädchen hat das und das getan und sie haben das und das gemacht und wir gingen zum Haus hinüber und sie haben das und das gemacht, warum tun wir das nicht? Ich sagte, Liebling, wir sind nicht von dieser Welt. Sie leben in einer eigenen Welt und sie fragte, gehen wir nicht alle auf demselben Boden? Ich sagte, von der Welt, Liebling, wir sind nicht von diesen Leuten. In der Bibel heißt es, kommt heraus aus ihnen, trennt euch. Das sagt Gott, seht ihr, ihr seid nicht von ihnen. Und wenn diese neue Natur in dich hineinkommt, dann brauchst du nicht herausgezogen werden, dann möchtest du nicht einfach zurückgehen, so wie die Frau von Lot. Du bist einfach aus dem herausgeboren und du bist in einer anderen Dimension und das andere sieht für dich schmutzig aus und dieses wie Abfall und dieses, das große, fabelhafte Amerika, in dem wir leben, ist ein großes Chaos geworden. Alles ist Lust und Frauen, die Art und Weise, wie sie sich kleiden und Männer, die Weise, wie sie sich benehmen und die Dinge, die sie tun und dann nennen sie sich noch Christen. Zum Beispiel dieser Elvis Presley, er geht hin und tritt jetzt der Pfingstgemeinde bei, weil das Judas bekam 30 Silberlinge und Elvis eine Flotte Cadillacs und ein paar Millionen Dollar für den Verkauf seines Erstgeburtsrechts. Und dann Arthur Godfrey, schaut euch das an. Schaut Jimmy Osbourne dort drüben in Louisville mit diesem alten Boogie-Woogie, Rock'n'Roll und all dem Zeug und Schmutz. Und am Sonntagmorgen nehmen sie die Bibel, stehen auf der Plattform und predigen. Welch eine Schande! Kein Wunder, dass es in der Bibel heißt, alle Tische sind voll von Gespeier. Wir leben an einem schrecklichen Tag und die Menschen sagen, oh, sie sind sehr religiös.
Oh,
sie sind sehr religiös. Wisst ihr denn nicht, dass der Teufel religiös ist? Wisst ihr nicht, dass Kain genauso religiös war wie Abel? Aber er hatte die Offenbarung nicht und darum geht es. Er hatte die Offenbarung nicht. Ja, wir gehen alle zur Gemeinde, Aber da gibt es einige, die Leben bekommen haben, und das sind diejenigen, die die Offenbarung von Jesus Christus in ihr Herz bekommen haben, nicht durch Schütteln oder Springen, nicht durch das Erwählen einer Gemeinde, sondern durch die Offenbarung. Gott hat es ihnen geoffenbart. Schaut, was gesagt wurde. Wer sagen die Menschen, dass ich der Menschensohn bin? Manche sagen, du bist ein Prophet, andere sagen, du bist Elia. Er fragte, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich bin? Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kam nicht von seinen Lippen. Er sagte, gesegnet bist du Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart. Du hast das nicht in irgendwelchen Sittenlehren von der Bibel gelernt oder in irgendeinem theologischen Seminar. Gesegnet bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir geoffenbart, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden.
Blessed are ye, for flesh and blood has not revealed it to you, but my Father which is in heaven has revealed it. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it.
Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Tore der Hölle werden sie nicht überwinden. Wenn du heute Morgen nur ein Christ bist, weil du zur Gemeinde gehörst, dann bist du verloren. Wenn du ein Christ bist, weil du vom Tod zum Leben hindurch gedrungen bist, dann bist du frei vom Gericht in Christus und bist alle Zeit in der Vollkommenheit. Gott kann nichts sehen. Und du fragst, werde ich jemals einen Fehler machen? Sicher, aber du tust es nicht absichtlich. Wir kommen in ein paar Minuten dazu. Und diejenigen, der absichtlich sündigt, nachdem er die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat, für den bleibt kein Opfer mehr für die Sünde. Wir gehen heute Abend da hinein, denn jetzt ist es etwas spät dazu. Lasst uns nur noch ein paar Verse mehr lesen von hier, dann können wir es besser nachempfinden, wenn wir noch ein bisschen weitergehen. Gut, warum fangen wir nicht gleich heute Abend an? Vierter Vers, Hebräer Kapitel 6. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Seht, das nehmen wir im Kapitel Hebräer 10 vorwärts und rückwärts durch, um zu zeigen, was dieses bedeutet. Freunde, lasst uns weitergehen zur Vollkommenheit. Wir sind heute ohne Entschuldigung. Wir haben gar keine Entschuldigung. Der Gott des Himmels ist an diesem letzten Tag erschienen, und er tut genau dieselben Dinge, die er damals tat, als er vorher hier war, als er auf der Erde war. Er hat es bewiesen. Während wir durch diese Bibel hindurchgehen, und ihr Sonntagsschulklasse wisst das, dass wir Wunder um Wunder, Zeichen um Zeichen, Kraftwirkung um Kraftwirkung gehabt haben, die er bei den Kindern in der Wüste tat, die Dinge und die Zeichen, die er tat. Die Dinge, die er getan hat, als er hier auf der Erde war, manifestiert im Fleisch, und genau dieselben Dinge geschehen heute direkt hier unter uns. Hier haben wir das Wort, um es zu bestätigen. Hier habt ihr die Sache, um zu berichten, dass es richtig ist und um es richtig zu machen. Hier ist der Geist Gottes, der dieselbe Sache tut, darum sind wir ohne Entschuldigung. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sehen, dass wir durch eine so große Wolke von Zeugen umgeben sind. So lasst uns jedes Wort, jede Sache, alles Verkehrte ablegen, jedes schlechte Wort, jeder Gedanke. Lasst uns nun mit Geduld den Wettlauf laufen, der vor uns liegt, aufschauend zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dem Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei sein unvergleichlicher heiliger Name, wie er zur Erde kam, um gefallene Menschen zu erlösen und sie in die Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, zurückzubringen. Wir danken dir dafür, und jetzt durch seine Gnade. Wir haben ihn niemals erwählt, sondern er hat uns erwählt. Er sagte nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Und, lieber Gott, wenn hier einige sind heute Morgen, die es vielleicht Jahr für Jahr verschoben haben, aber fortwährend ein Klopfen an ihrem Herzen hatten, Und vielleicht haben Sie sich einer Gemeinschaft angeschlossen, indem Sie dachten, gut, das wird schon richtig sein, so. Aber Vater, gewiss haben die Schriften dies heute Morgen erklärt, dass ihr euch nicht hinter einer Gemeinde verstecken könnt und gerecht sein könnt. Und ebenso wenig kannst du gerecht sein und nicht lügen und nicht stehlen und nicht irgendetwas Schlechtes tun und dadurch gerecht sein. Da gibt es keine einzige Gerechtigkeit, die wir haben, nicht unsere eigene, sondern seine Gerechtigkeit. Er hat unsere Rettung vollkommen gemacht. Darum sieht Gott unsere Fehler nicht, wenn wir in ihm sind. Und wenn wir irgendetwas Verkehrtes machen, ist da ein Geist in uns, der ausruft, oh Vater, vergib mir. Und dann sieht Gott es nicht. Wir sind in die Gemeinschaft und in die Gnade mit ihm hineingebracht. Gewähre es, Herr, wenn wir diesen Gottesdienst schließen im Namen von Jesus Christus.
Then God does not see it. And so we are brought into fellowship and grace with him. Grant it, Lord, while we close this service in Christ's name. Amen. Just for a moment.
Einen Augenblick. Ich möchte euch etwas sagen. Ganz egal, was du tust, du bist verloren. Hört euch dies an. Es ist möglich, dass ich es schon einmal erzählt habe. Hier ist ein kleines Erlebnis, das ich hatte. Ich war oben in Toledo, Ohio. Es war ein Erweckungsfeldzug und wir hatten dort unten eine Versammlung. Und es waren viele Leute dort und sie kannten die Art von Hotels, die es da gab. Und darum hatten sie mich aufs Land genommen. Und ich blieb da draußen in einem kleinen Motel. Wir hatten immer in einem kleinen Restaurant in der Brüdergemeinde gegessen. Es war ein wunderbarer Ort. Die Damen dort sahen christlich und geheiligt aus, wie es nur sein kann, sauber, wirklich nett. Und der Sonntag kam und ich wurde hungrig. Ich hatte ein bisschen gefastet und ich wollte über die Straße gehen zu einem anderen ruhigen kleinen Ort. Und da war eine kleine Straße an der Ecke. Und da gab es ein gewöhnliches, einfaches, amerikanisches Restaurant, wo man essen kann. Es war ein kleiner Platz, ein Café, welches die ganze Nacht geöffnet hat. Und ich ging an jenem Sonntag um etwa 2 Uhr nachmittags hinein, bevor ich an jenem Nachmittag zum Predigen ging. Ich war allein und wusste nicht, was ich tun sollte. Und ich ging hinein und als erstes bemerkte ich eine junge Dame, etwa 16 oder 18 Jahre alt, der Liebling von irgendeinem Papa und einer Mama. Sie stand dort mit einem Jungen, der hatte seine Hände um ihre Hüften. Viele Teenager saßen an der Theke. Und dann hörte ich einen Spielautomaten und ich schaute hinüber. Da stand ein Polizist mit seinem Arm um die Hüfte einer Frau und er spielte an einem Spielautomaten. Nun, ihr wisst, dass Glücksspiele und Spielautomaten in Ohio illegal sind. Ihr Leute von Ohio, ihr wisst, dass es illegal ist. Und da stand das Gesetz und spielte an einem Spielautomaten. Und er war ein Mann in meinem Alter, vielleicht verheiratet und mit einigen Kindern, vielleicht schon Großvater. Ein Polizist auf der Streife an einem Spielautomaten. Und dort, was tun hier die Teenager? Was haben sie getan? Ich stand dort, niemand bemerkte, dass ich hereinkam. Sie waren zu beschäftigt und die Hälfte von ihnen war betrunken. Und dann hörte ich jemand sagen, nun, denkst du, dass der Regen dem Rhabarber schaden wird? Und ich schaute und dort saß eine Frau, eine alte Frau, etwa 65 oder beinahe 70 Jahre alt. Und die arme Dame, ich verurteile niemand, der so gut aussehen möchte wie möglich, aber so wie sie sich zurechtgemacht hatte. Sie hatte ihre Haare blau gefärbt, richtig blau, und um den Kopf herum ganz abgeschnitten und richtig blau gemacht. Und dann hatte sie so richtig dickes Maniküre, oder wie ihr das Zeug nennt, auf ihrem Gesicht, große Flecken. Und dann hatte sie ganz winzig kleine Shorts an. Das arme kleine Ding war so verrunzelt, das Fleisch hing schlaff an ihren Beinen herunter und sie war betrunken.
And the poor old thing was so wrinkled to the beet flab meat was hanging down like that over her leg, and she was drunk.
Sie saß da mit einem alten Mann in der Sommerzeit und er trug diesen alten grauen Armeemantel und mit einem großen Schal um seinen Hals, beide betrunken und sie waren mit dieser alten armen Frau zusammen. Ich stand da, schaute umher und ich sagte, oh Gott, wie kannst du das aushalten? Wie schaut das in deinen Augen aus? Wenn es mich, einen Sünder, der durch Gnade gerettet wurde, so denken lässt, wie kannst du so etwas anschauen? Es sieht wirklich so aus, als müsstest du die Sache wegwischen. Muss meine kleine Rebecca und Sarah unter solchem Einfluss aufwachsen? Werden meine zwei Mädchen diese sogenannten beliebte Welt, wie sie heutzutage ist, müssen sie dieser Welt begegnen, wo sich die Menschen so benehmen? Oh Gott, wie kann ich jemals, was kann ich tun? Natürlich ist es seine Gnade. Wenn sie zum ewigen Leben bestimmt sind, werden sie kommen. Wenn sie es nicht sind, dann werden sie nicht kommen. Das weiß ich nicht. Das ist Gottes Sache. Ich werde meinen Teil tun. Ich dachte, Gott, wie kannst du das ertragen? Es sieht so aus, dass du so heilig bist, dass du diese Sache einfach von der Erde auslöschen möchtest. Schau diese arme Großmutter an, die da sitzt. Schau dieses junge Mädchen dort hinten. Und hier steht eine Frau, vielleicht 25 Jahre alt, und dieser Polizist hat seine Arme um ihre Hüfte gelegt und spielt an einem Spielautomaten. Da haben die das Gesetz und so, die Nation ist am Ende. Da gibt es keine echte Mutterschaft mehr. Hier ist der ältere Mann dort am Ende und da sitzt ein junges Mädchen und sie ist am Ende. Schau die jungen Leute an, die in einer Gemeinde oder wo sonst sein sollten. Ich dachte, oh Gott, was kann ich noch tun? Hier bin ich in dieser Stadt und rufe von ganzem Herzen und sie beobachten es nicht und wandeln als... Ich schreie von ganzem Herzen und sie beachten es nicht und gehen einfach weiter. Oh. Dann kam ein Gedanke zu mir, wenn ich sie nicht gerufen habe, wie können sie dann kommen? Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Ihr habt Augen, aber ihr könnt nicht sehen und Ohren und ihr könnt nicht hören. Ich dachte, nun, wenn der Präsident in die Stadt kommen würde anstelle der Erweckung, dann würde jedermann dahin gehen. Gewiss, das ist weltlich. Dann fing ich an zu denken, Gott, warum machst du nicht einfach gut? Komm, sende Jesus und mach dem allem ein Ende. Warum gehst du nicht einfach hin, machst ein Ende damit und lässt es gehen? Und dann begann ich etwas zu sehen, was sich vor mir bewegte. Es sah aus wie ein kleiner Wirbel, der so herumging. Ich beobachtete es weiter und ich sah die Welt, wie sie sich drehte und ich beobachtete, wie wenn etwas gesprüht würde. Ich schaute hin, es war so wie ein Spray von einem roten, karmesinfarbenen Blut rund um die ganze Welt. Genauso wie ein Wirbel oder wie ein Komet. Es hatte so einen Wirbel rundherum. Und ich schaute diesen Wirbel an und genau darüber sah ich Jesus in der Vision. Und er schaute herab und ich sah mich selbst unten auf der Erde stehen. Und ich sah mich selbst da unten auf der Erde stehen und Dinge tun, die ich nicht tun sollte. Und jedes Mal, wenn ich sündigte, hätte Gott mich getötet. Denn am Tage, wo ihr davon esst, an dem Tag sollt ihr sterben. Und Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit fordert, dass du sterben müsstest. Und dann schaute ich hin, rieb meine Augen und sagte, ich bin nicht eingeschlafen. Es ist eine Vision. Ich bin sicher, dass dies eine Vision ist. Und ich habe weiter beobachtet, während ich hinter der Tür stand. Und ich habe meine eigenen Sünden kommen sehen. Und jedes Mal, wenn sie an den Thron kommen wollten, da wirkte sein Blut wie eine Stoßstange an einem Auto. Es fing es ab und ich hatte gesehen, wie es eine Erschütterung gab. Und das Blut lief an seinem Angesicht herunter. Ich habe gesehen, wie er seine Hände hob und sagte, Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Ich sah mich selbst wieder etwas tun und wieder erschütterte es ihn und stieß ihn an. Gott hätte mich gleich getötet, aber sein Blut bewahrte mich. Es hielt meine Sünden ab. Ich dachte, oh Gott, habe ich das getan? Das war doch nicht ich. Aber ich war es. Dann ging ich so weiter, als ob ich durch diesen Raum ging und ich ging nahe zu ihm hinauf. Ich habe dort ein Buch liegen sehen und es stand mein Name drauf und alle möglichen schwarzen Buchstaben waren darauf geschrieben. Ich sagte, Herr, es tut mir leid, dass ich das getan habe? Haben meine Sünden gemacht, das zu tun? Habe ich dein Blut um die Welt herum gewirbelt? Habe ich dir das angetan, Herr? Es tut mir so leid, dass ich es getan habe. Und er streckte sich nach mir aus und ich sagte, willst du mir vergeben? Ich meinte es nicht so, durch deine Gnade werde ich versuchen, ein besserer Junge zu sein, wenn du mir nur hilfst. Und er nahm seine Hand, berührte seine Seite, nahm seinen Finger und schrieb, vergeben. Und mein Buch warf er hinter sich ins Meer der Vergessenheit. Ich beobachtete es eine Zeit lang und er sagte, nun, ich habe dir vergeben, aber du willst sie verurteilen? Nun, er sagt, dir ist vergeben, aber was ist mit dir? Du möchtest sie am liebsten in die Luft jagen. Du wolltest nicht, dass sie lebt. Ich dachte, oh Gott, vergib mir. So wollte ich nicht denken. Das wollte ich nicht tun. Ich dachte, oh Gott, vergib mir. So wollte ich nicht denken. Das wollte ich nicht tun. Das wollte ich nicht tun. Dir ist vergeben worden. Du fühlst dich wohl, aber was ist mit dir? Sie braucht es auch. Sie braucht es. Oh, ich dachte, Gott, wie konnte ich wissen, wen du gerufen hast und wen nicht? Und es ist meine Pflicht, zu jedermann zu sprechen. Es ist meine Pflicht, zu jedermann zu sprechen. Als die Vision mich verließ, ging ich zu ihr hinüber und sagte, grüß Gott, meine Dame. Diese beiden Männer waren zur Toilette gegangen und sie saß da mit einem Schluck auf und lachte. Die Whiskyflasche stand auf dem Tisch oder Bier, es war Alkohol, der dort stand, wo sie tranken und ich ging zu ihr und sagte, nun, grüß Gott. Und sie sagte, hallo. Ich sagte, darf ich mich setzen? Sie sagte, ich habe schon Gesellschaft. Ich sagte, so meine ich es nicht, Schwester. Und sie schaute mich an, als ich sie Schwester nannte. Sie fragte, was möchtest du? Ich sagte, darf ich mich einen Augenblick setzen? Sie sagte, setzen Sie sich. Ich setzte mich hin und ich erzählte ihr, was geschehen war. Sie sagte, wie heißen Sie? Ich sagte, Branham. Sie sagte, bist du der Mann dort in der Arena? Ich sagte, ja, meine Dame. Sie sagte, ich wollte gern da hinunterkommen. Herr Branham, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe zwei junge Mädchen, die Christen sind. Aber da sind gewisse Dinge geschehen und sie kamen auf die schiefe Bahn und so fing es an. Aber ich sagte, Schwester, da kümmere ich mich nicht. Das Blut ist immer noch um dich. Diese Welt ist mit Blut bedeckt. Wenn dem nicht so wäre, würde Gott uns töten. Jeden von uns. Und wenn dieses Blut entfernt wird, kommt das Gericht. Aber wenn du jetzt ohne dieses Blut stirbst, dann gehst du über diesen Ort hinaus und dann gibt es nichts, was für dich wirken kann. Heute wirkt das Blut noch für dich. Meine Dame, gewiss, das Blut bedeckt dich immer noch. Solange wie du Atem in deinem Körper hast, hat dich das Blut bedeckt. Aber eines Tages, wenn der Atem dich hier verlässt und die Seele hinausgeht, dann gehst du über dieses Blut hinaus und dann gibt es nichts mehr als das Gericht, während du jetzt eine Gelegenheit zur Vergebung hast. Und ich nahm sie bei der Hand und sie weinte und sie sagte, Herr Branham, ich bin Trinkerin, ich trinke. Ich sagte, das macht nichts. Etwas hat mich gewarnt, zu dir zu gehen und es dir sagen. Ich sagte, Gott hat dich vor Grundlegung der Welt gerufen, Schwester. Du tust verkehrt und du machst es nur noch schlimmer. Sie sagte, Denkst du, dass er mich haben will? Ich sagte, absolut, er wollte dich. Und dort auf ihren Knien, wir gingen mitten auf diesem Ort, dort hatten wir eine altmodische Gebetsversammlung. Und dieser Polizist nahm seinen Hut, kniete auf einem Knie nieder und dort hatten wir eine Gebetsversammlung an diesem Ort. Warum? Gott ist souverän. Lassen diese tote Werke hinter uns. Lasst uns weitergehen zur Vollkommenheit. Lasst uns in diesen Bereich hineingehen. Oh, ich gehöre zur Gemeinde. Ich gehöre zu diesem. Das alles liegt hinter uns. Lasst uns zur Vollkommenheit gehen. Sünderfreund, wenn du heute ohne das Blut bist, ohne Erlösung, ohne Gnade, das Blut von Jesus Christus hält dich noch. Du sagst nun, ich bin die ganze Zeit so durchgekommen. Aber eines Tages gehst du dahin, wo dir nichts mehr helfen kann. Lasst uns nun beten, während wir unsere Häupter beugen. Ist heute jemand hier, der gerne sagen möchte, Gott, sei mir gnädig. Ich erkenne, dass ich falsch gehandelt habe. Vielleicht hast du dich einer Gemeinde angeschlossen, das ist gut. Aber wenn du nicht die Gnade von Christus empfangen hast, möchtest du deine Hand erheben und sagen, bete für mich, Bruder Brennen. Gott segne dich, mein Herr, Gott segne dich, meine Dame. So ist es gut, Gott segne dich, mein Herr, da hinten. Gott segne dich, weit hinten, ja, Gott segne dich, erhebe deine Hand. So ist recht, tue, erhebe deine Hand, sage, Gott, sei mir gnädig. Du sagst, ich gehöre zur Gemeinde, Bruder Brennen. Ich habe versucht, gut zu sein, aber ich weiß nicht. Es sieht so aus, wie ich es nicht schaffen würde. Oh, armer Pilger, armer, schwacher Freund, du hast noch niemals die richtige Sache erfasst, die Vision davon. Du sagst, Bruder Brennan, ich jauchzte, ich sprach in Zungen, ich habe all das getan. Das mag recht sein, das ist in Ordnung, nichts dagegen. Aber, lieber verlorener Freund, in Zungen reden oder sich schütten oder Hände schütteln oder getauft werden, das ist in Ordnung. Aber ihn zu kennen, das bedeutet, eine Person zu kennen, ihn zu kennen, ist Leben. Du sagst, ich kenne die Bibel sehr gut. Nun, die Bibel zu kennen, ist nicht das Leben. Ihn zu kennen, das persönliche Fürwort, ihn zu kennen, Christus, sodass du weißt, dass er dir vergeben hat. Möchtet ihr einfach eure Hände heben? Noch jemand? Gott segne dich, meine Dame. Gott segne dich, mein Herr. Gott segne dich dort drüben, Bruder. Gott segne dich da hinten, junger Mann. Gott segne dich hier drüben, Schwester. Gott segne dich, gut. Das ist gut, recht. Das ist so, ihn zu kennen, das ist Leben. Bruder, denke an mich. Ich werde jetzt gleich hier an meinem Platz Christus annehmen. Sage einfach, komm in mein Herz hinein, Herr Jesus, und gib mir diesen Frieden, diese Lieblichkeit. Zur Gemeinde zu gehen, die Musik spielen, so fest wie man kann, auf und ab zu tanzen und durch die Gänge zu laufen, müde nach Hause gehen, hin und her gerissen zu sein, nervös werden, das ist nicht Christus. Du gehst zur Gemeinde, setzt dich hin, hörst eine Predigt darüber, wie eine Brücke angestrichen wird oder so etwas oder ähnliches und hörst niemals das Wort, aber das Wort bringt Leben. Das ist der Same. Möchtest du nicht Frieden? Machst du dir Sorgen über das Sterben? Wenn du heute einen Herzanfall hast, mach dir das Sorgen. Oder würdest du dich freuen und sagen, ich werde am Ende dieses Weges beim Herrn Jesus sein? Kennst du ihn? Wenn nicht, dann erhebe einfach deine Hand. Ja, Bruder, für dich auch. In Ordnung? Nun von ganzem Herzen. Ja, Bruder, für dich auch. Gut. Jetzt singt in eurem Herzen. Oder von ganzem Herzen. So wie ich bin, so muss es sein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. Für wen ist das Blut? Für mich?
Because I promise I'll believe.
Gottes, ich komme. Geh direkt zu ihm durch Glauben. Glaube, dass er dort direkt an deiner Seite steht. Dort steht er. Um meine Seele zu befreien von wer da, von einem, von Ärger, Streit. Durch Glauben gehe ich heute zum Kreuz und lege meine Lasten nieder. Ich komme. Gott segne dich da hinten. Ich sehe es. Seid nun nicht gleichgültig. Herzlich, lieblich, geht direkt zum Kreuz hinauf. Im Alten Testament brachten sie ein Lamm. Sie wussten, dass sie gesündigt hatten. Sie wussten es durch die Gebote. Ihr wisst es jetzt, weil Gott zu eurem Herzen gesprochen hat. Sie schauten in die Gebote hinein. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht so und so solches tun. Und sie nahmen ein Lamm, gingen hin, legten ihre Hände auf das Lamm. Der Priester schnitt die Kehle durch. Und das kleine Lamm stieß um sich, blutete, blökte und starb. Und seine Hände waren ganz mit dem Blut bedeckt. Das Lamm starb an seiner Stelle. Aber er ging mit demselben Verlangen. Aber in diesem Fall kommen wir durch Glauben, durch Gnade, denn Gott hat uns gerufen. Wir legten unsere Hände auf das Lamm, auf das Haupt des Lammes Gottes. Wir hörten diesen Hammer schwingen, wir hörten diese Stimme. Mich dürstet, gib mir zu trinken. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seht, durch Glauben spüren wir sein Tod. Dort an unserer Stelle, tief unten in unserem Herzen, kommt ein tiefer, ruhiger Friede, wenn seine Stimme sagt, dir ist jetzt vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. Wir gehen dann durch Gnade, ohne dasselbe Verlangen hinweg, aber mit einem Verlangen, nie mehr zu sündigen oder irgendetwas Verkehrtes zu tun. Der Friede, der allen Verstand übersteigt, ist in unser Herz hineingekommen. Möchtet ihr es jetzt empfangen, während wir beten, jeder Einzelne? Himmlischer Vater, Sie kommen im Glauben durch Gnade. Etwa 12 Hände gingen hoch, es sind die Früchte der Botschaft. Sie kommen zu dir. Sie glauben, ich glaube auch an Sie, Herr. Ich glaube, dass wirklich der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat und dass jetzt durch Glauben die Jakobsleiter hinaufgehen, hinauf zum Fuß des Kreuzes und legen dort all ihre Sünden nieder und sagen, Herr, das ist zu viel für mich. Ich kann es einfach nicht mehr länger ertragen. Willst du meine Sündenlast wegnehmen und das Verlangen, es zu tun, aus meinem Herzen herauszunehmen? Lass mich dich heute durch Glauben als meinen persönlichen Erlöser annehmen. Von jetzt an will ich dir jede Meile des Weges folgen bis zum Ende der Reise. Ich habe einen kurzen Einblick bekommen, was es bedeutet, weiter zur Vollkommenheit zu gehen, nicht in die Gemeinde zu gehen und die Wurzeln von toten Werken wie Taufen und so weiter, sondern ich möchte weitergehen, bis ich nicht mehr bin und Christus in mir leben kann. O Jesus, gewähre dieses heute Morgen jeder reuigen Seele, jeder, der seine Hand erhoben hat, wird ewiges Leben empfangen, weil du es verheißen hast. Sie haben es öffentlich angenommen, haben ihre Hände erhoben und haben das Gesetz der Schwerkraft gebrochen. Und die Wissenschaft muss sich dazu schämen, denn die Wissenschaft sagt, deine Arme müssen herunterhängen. Alles in der Wissenschaft würde beweisen, dass es erdgebunden bleiben muss, weil da Schwerkraft es unten hält, aber da war ein Geist in ihnen, der eine Entscheidung getroffen hat und sie trotzten den Gesetzen der Schwerkraft und erhoben ihre Hände. Du hast es gesehen, Herr. Du hast ihre Namen ins Buch getan. Vergeben steht. Das alte Buch ist jetzt zurück im Meer der Vergessenheit, um niemals mehr daran gedacht zu werden. Lass sie heute vorwärts gehen als liebende, liebliche Christen, um dir zu dienen. Und vielleicht haben viele ihre Hände nicht erhoben, gewähre es auch ihnen. Lass die Heiligen einfach ein bisschen näher kommen, Herr, denn wir sind unserer Heimat einen Tag näher als gestern. Sei du mit uns, Herr, denn wir bitten es im Namen von Christus zu seiner Ehre. Amen.
There was a spirit in them that made a decision, and they defied the laws of gravitation and raised their hands. You've seen it, Lord. You put their name on the book. Pardon, the old book's back in the sea of forgiveness, and I'll never be remembered more. Let them go forward today as loving, sweet Christians to serve you. And maybe many didn't raise their hand. Grant to them also. Let the saints walk us a little closer, Lord, for we're one day near home than we were yesterday. Be thou with us, Lord, for we ask it in Christ's name and for his glory. Amen.